Gemeindeleben heißt Gemeindeleben. Das ist der Titel unserer momentanen Predigtreihe. Und nachdem wir eine Woche einen Zwischenstopp gemacht haben, um uns mit dem Thema Mission zu beschäftigen, gehen wir heute wieder in dieses Thema mit hinein. Wir werden uns anschauen, was Benjamin schon in der Einleitung erklärt hat. Wir werden uns das Thema Gastfreundschaft anschauen. Doch bevor wir dahin kommen, lasst uns noch mal kurz rekapitulieren, was wir bisher gemacht haben. Gemeindeleben heißt Gemeindeleben und wir haben uns in der ersten Predigt angeschaut, was unser Beitrag zur Vitalität einer Gemeinde ist. Denn beim Gemeindeleben geht es nicht nur, dass man ein funktionierendes Programm hat, sondern wir haben gesehen, wie Jesus seinen Jüngern mitgibt, bleibt mit mir verbunden, dann werdet ihr reiche Frucht bringen. Also wenn Jesus über Leben spricht, dann spricht er nicht über eine Pflanze, die gerade noch so am Leben ist, sondern über eine florierende, eine vitale Pflanze, die Leben weitergibt und zwar mehr Leben produziert, als sie eigentlich für sich selbst braucht. Das ist ja momentan total faszinierend, wie voll die Fruchtbäume sind. Dieses Jahr war das ja unser Fruchtbaum, also unser Apfelbaum, das letzte Jahr sah sehr mickrig aus. Das lag bestimmt daran, weil ich mich nicht um ihn gekümmert habe, sondern mit dem Bau beschäftigt war. Nee, wenn ich mich um den gekümmert hätte, wäre er gestorben. Aber dieses Jahr war das so voll, trotz der Hitze. Und wenn man das so sieht, dann denkt man, boah, wie voll so ein Baum sein kann mit Früchten, dass die Äste runterhängen. Und da merken wir, da ist eine Schönheit, da ist ein Geheimnis drin. Und wir merken, dass das uns irgendwie packt. Und wenn Jesus über fruchtbares Leben spricht, über Leben auch in seiner Gemeinschaft, dann hat er dieses Bild vor Augen, einen Weinstock, der voll ist. Und unser Auftrag ist bleiben. Und dann haben wir uns angeschaut, dass wir geistliche Gemeinschaft brauchen, um Gemeindeleben vital zu halten. Also geistliche Gemeinschaft, die zwar auch in ganz normalen Begegnungen stattfindet, aber uns als Gemeinde, unser Alleinstellungsmerkmal ist nicht, dass wir uns alle toll finden. Unser Alleinstellungsmerkmal als Gemeinde Jesu ist, dass wir im Bewusstsein seiner Gegenwart unser Leben gestalten. Die Gegenwart Gottes ist das Alleinstellungsmerkmal seiner Gemeinde. Auch heute Morgen. Jede politische Partei, jeder Verein könnte über verschiedene Sachen und Werte sprechen. Aber wir feiern Gottesdienst. Gottesdienst an uns und rechnen mit seiner Gegenwart, rechnen mit seinem Wort, reden mit seinem Reden. Wir rechnen mit der Gegenwart. Das ist geistliche Gemeinschaft. Und dann hat uns Matthias gezeigt, was geistliche Gemeinschaft und diesen Lebensstrom, den Gott eigentlich für seine Gemeinde vorgesehen hat, blockieren kann, nämlich Schuld und Unvergebenheit. Und wir haben gesehen, dass wir durch Vergebung diesen Gnaden- und Kraftstrom eigentlich durch uns hindurch fließen lassen können. Und er hat uns vier gute Schritte gegeben, wie wir da weiterkommen können. Weil man das immer wieder sieht, dass Unversöhntheit dazu führt, dass dieser Glaubensstrom blockiert wird. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineingucken, sehen wir immer wieder, dort, wo Versöhnung stattgefunden hat, sind oft Erweckungen ausgebrochen. Schaut mal nach Ruanda, was für ein fürchterlicher Völkermord dort geschehen ist. Bestialisch, auch von christlichen Gruppen verübt. Und als Versöhnung reinkam, Vergebung, ist die Kirche Jesu plötzlich gewachsen. Im Kommunismus, Leute, die in Gefängnissen saßen, malträtiert und gequält wurden für ihren Glauben, aber dann ihren Peinigern vergeben haben, und durch Vergebung sind plötzlich Leute zum Glauben gekommen, die vorher nichts vom Glauben erfahren haben. In der Ukraine, in Russland ist eine riesige Erweckung gewesen. In der Ukraine ein riesiges theologisches Seminar, wo Leute aus Zentralasien und so weiter ausgebildet wurden. Alles Leute, die durch Vergebung zum Glauben gekommen sind. Und dann ein kurzer Exkurs von Thomas Schech letztes Mal über die Missio Dei, also Gottes Bewegung. Und da habe ich gedacht, das hat eigentlich auch etwas mit Gemeindeleben zu tun. Denn dort findet dieser Lebensstrom statt und Mission ist im Grunde ich schließe mich diesem Strom Gottes an. Dort, wo er hinfließen will, dort komme ich mit. Dort bringe ich seine Bewegung mit und bringe sie zu den Menschen. Heute sprechen wir über Gastfreundschaft. Gemeindeleben entsteht, wo Gastfreundschaft gelebt wird. Und ich möchte euch heute nicht kulturelle Konzepte von Gastfreundschaft näher bringen. Helge hat uns letztes Mal Beispiele aus Afrika, aus Papua-Neuguinea und aus Deutschland gegeben. Ich könnte euch Beispiele, kulturelle Beispiele, was Gastfreundschaft angeht, aus Tadschikistan mitbringen. Wie man zum Beispiel jemandem sehr freundlich sagt, dass er gehen soll, ohne es ihm zu sagen, indem man einfach die Teetasse voll macht. Ich als guter Deutscher habe natürlich immer die Tasse voll gemacht, bis mich ein Freund darauf hingewiesen hat, das ist jetzt nicht gerade gastfreundlich. Denn in Tadschikistan heißt das, wenn du den Tee voll machst, heißt das, trink aus und ab. Das sind kulturelle Konzepte. Und je nachdem, in welches kulturelle Konzept man hineinguckt, hat man unterschiedliche Dinge. Aber wir als Gemeinde wollen uns heute mit Gottes Idee von Gastfreundschaft auseinandersetzen. Es geht darum, dass Gastfreundschaft mehr ist als einfach nur ein kultureller Wert, ein humanistischer Wert. Ein Wert, in dem ich sage, oh, ich sehe, wie toll der andere ist und wie toll die Gemeinschaft ist. Das ist auf einer sozialen und auf einer menschlichen Ebene, ist das richtig, es ist nichts falsch daran. Aber wenn wir als Gemeinde über Werte sprechen, dann sprechen wir über Werte, die das Königreich Gottes ausmachen. Die haben nicht nur mehr Kraft, sondern die können viel mehr bewirken als kulturelle Sachen. Und wir sehen, dass Gastfreundschaft schon elementar zum Wesen der Gemeinde dazugehörte. Am Geburtstag der Gemeinde, als Gemeinde entsteht, wird das Thema Gastfreundschaft und wird die Offenheit für neue Leute aufzunehmen, ihnen zu begegnen, ihnen Liebe zu schenken, sehr deutlich. Apostelgeschichte 2. Zuerst nochmal die Gliederung. Ich bin schon im ersten Punkt drin. Was bedeutet nämlich Gastfreundschaft in Gottes Königreich? Dann werden wir uns heute anschauen, welche Hindernisse Gastfreundschaft vielleicht daran hindert, ausgelebt zu werden. Und dann schauen wir uns so eine Checkliste an, die uns helfen kann, diesen Weg in Gastfreundschaft hineinzuleben, in kleinen Schritten. Und wenn wir Apostelgeschichte uns anschauen, dann sehen wir, dort heißt es, die Menschen, so wird Gemeinde beschrieben, die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Jeder, der auf dem Bulo-Kongress war, hat diesen Vers schon mal gesehen. Diese große Vision, so ist Gemeinde. Lehre der Apostel, Gebet, das Brot brechen. Aber dieses regelmäßige Treffen, was in den Häusern stattfand, wird manchmal so ein bisschen zur Seite gemacht. Es passt nicht irgendwie in unsere moderne, schnelle, übervolle Welt. Aber wenn wir ein paar Verse weiterlesen, dann heißt es, Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel und in den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens, die oft mit Essen und Gemeinschaft einherging, in Klammern von mir gesetzt, und voller Freude und aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. So wird die Urgemeinde beschrieben. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir, dass Gastfreundschaft durch die Kirchengeschichte immer wieder ein zentraler Wert war. Auch in der schlimmsten Verfolgung wurden Fremde, wurden Gäste immer wieder aufgenommen. Es bedeutete für sie echte Gefahr, aber sie nahmen Leute immer wieder auf und gaben ihnen stellten ihr Haus zur Verfügung. Auch wenn es vielleicht bedeutete, dass sie verfolgt oder sogar getötet wurden. Zu Gastfreundschaft, wo explizit über Gastfreundschaft gesprochen wird, haben wir drei markante Stellen. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass es nicht nur eine Gastfreundschaft ein Grundmerkmal der frühen Gemeinde war, sondern in den drei Stellen wird explizit darauf hingewiesen und eine Anweisung weitergegeben, lebt in Gastfreundschaft. Und ich zeige euch mal diese drei Stellen. In 1. Petrus 4, Vers 9 hat Benjamin eben schon zitiert, seid gastfreundlich untereinander, ohne euch zu beklagen. Hebräer 13, Vers 2, aber ich lese mal Vers 1 vor. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben und vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Und dann in Römer 12, Vers 13, helft den Heiligen, wenn sie in Not sind, seid jederzeit gastfreundlich. Wir sehen hier drei verschiedene Autoren des Neuen Testaments an drei unterschiedliche Gemeinden, die immer wieder sagen, vergesst nicht gastfreundlich zu sein, seid gastfreundlich, nehmt Leute auf. Also es war nicht so das Steckenpferd einer Person, das war nicht so das Lieblingsthema von Paulus. Es war nicht nur das Bedürfnis, an eine Gemeinde das zu schreiben, sondern drei unterschiedliche Gemeinden, drei unterschiedliche Leute der frühen Kirche erinnern Gemeinde Jesu daran, Leute, Gastfreundschaft ist lebenswichtig. Das ist wichtig, dass das umgesetzt wird. Es ist eine Erinnerung. Und vielleicht regt sich jetzt in dir so ein bisschen das schlechte Gewissen. Und du hast jetzt schon so, aber ich kann doch nicht. Und du hast bestimmt gute Gründe dafür. Wenn wir über Gastfreundschaft reden, dann ist es eine praktische Anweisung, die aus einer Begegnung und aus einer Verbundenheit mit Christus entsteht. Denn das haben alle drei Stellen gemeinsam. Sie sind immer eine Antwort auf das, was vorher im Evangelium beschrieben wird. Wenn wir Gastfreundschaft üben, dann stellen wir einen Raum zur Verfügung, weil wir eine Verbundenheit mit Jesus erfahren haben. Römer 12, ein Kapitel voll mit Anweisungen, den unterschiedlichsten Anweisungen. Wir sehen das in diesem Vers. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Also kümmert euch um die Brüder und Schwestern, wenn sie zum Beispiel verfolgt werden. War damals total aktuell. Aber auf der Basis, und damit fängt Paulus dieses Kapitel an, weil ihr die Gnade Jesu erfahren habt. Lasst euer Denken verändern, lebt also. Also es geht hier nicht darum, hier Leute, ich habe eine neue To-Do-Liste, es gibt ein neues Projekt, was wir jetzt machen, Gastfreundschaft. Und jeder von euch muss das umsetzen. Das ist nicht die Argumentation, mit der Petrus, Paulus oder der Autor des Hebräerbriefs das näher bringt, sondern die machen deutlich, hey Leute, ihr lebt in einer Verbundenheit mit dem lebendigen Gott. Ihr habt eine Verbundenheit, ihr seid nicht mehr fremde Gäste, ihr seid Kinder, ihr habt Gnade bei Gott gefunden. Lasst andere an dieser Gnade teilhaben. Denn wenn wir Christen Gastfreundschaft üben, kommen Leute zu uns nach Hause, in ein Haus, in dem nicht nur Christen wohnen, sondern in ein Haus, in dem Christus wohnt. Weil er in dir, hoffentlich deinem Ehepartner, hoffentlich deinen Kindern wohnt. Er ist da. Und so erleben die Menschen, die zu uns nach Hause kommen, nicht nur Christen, sondern sie können Christus kennenlernen. Und wenn wir uns genau anschauen, das Wort Gastfreundschaft, was hier mit Gastfreundschaft übersetzt wird, sehen wir, dass hier eigentlich noch viel mehr drin steckt. Denn es ist ein Teil des doppelten Liebesgebots. Jedes Mal, wenn Gastfreundschaft oder gastfreundlich steht, steht dort das Wort Xenophilie, die Liebe zum Fremden. Also die Liebe zu dem, der mir nicht bekannt ist, jemand, der außerhalb steht. Also jemanden zu lieben, der mir nahe ist, das ist ganz einfach. Aber einen Fremden, bei dem ich vielleicht noch nicht genau weiß, ob ich ihm trauen kann. Das erfordert mehr. Und so ist Gastfreundschaft nicht ein Projekt, nicht ein Konzept, sondern eine Haltung, eine Grundhaltung gegenüber dem Fremden aus einer Erfahrung der Gnade heraus. Wenn Gastfreundschaft das nicht ist, wird Gastfreundschaft zum Krampf. Menschen werden das spüren. Und so möchte ich nicht dir Druck oder ein schlechtes Gewissen machen, sondern dich für diese Idee begeistern, dass du das mit dir machen lässt, was Paulus in Römer 12 ansagt. Lass dein Denken erneuern durch Jesus, damit du vielleicht ein neues Bild für Gastfreundschaft und sein Potenzial siehst. Denn ich glaube, dass Gastfreundschaft etwas ist, was unsere Welt total braucht. Gerade unsere westliche Welt. Und zwar nicht ein kulturelles Konzept, sondern die Welt braucht die Gemeinde Jesu, die ihre Türen, ihre Haustüren öffnet für die Fremden, für ihre Nachbarn. Denn wir leben in einer entkirchlichten Gesellschaft. Wer von euch ist, bevor er zum Glauben gekommen ist, schon in eine Gemeinde gegangen? Mal kurz die Hand heben. Das ist typischer FEG-Durchschnitt. Wir FEGs haben zum Beispiel enorm profitiert von der Arbeit der Kirchen. Ganz gleich, was wir von den Kirchen denken und halten. Wir haben enorm davon profitiert. Warum? Weil dort die Leute schon Evangelium gehört haben. Sie haben etwas von Jesus gehört. In der heutigen Gesellschaft, die so entkirchlich ist, wissen die wenigsten Leute etwas von den wirklichen Dingen des Glaubens. Sie erhalten ihre Informationen über den Glauben über Zeitungen, das Internet oder irgendwelche anderen Medien. Aber wirkliche Begegnung mit dem Evangelium, das, was in der Schrift steht, und mit Christen, haben sie seltenst. Zu oft kriege ich diese Reaktionen. Mein Hausarzt war ganz erschrocken, als ich ihm sagte, was ich als Beruf bin. Er fragte bei der ersten Untersuchung, so beim Kennenlernen, was machen Sie denn vom Beruf? Ich so, ich bin Pastor. Und er, ach du, und ihr könnt euch das Wort denken. Ich musste ganz doll lachen, weil er sagt, ja, so hätte ich mir einen Pastor nicht vorgestellt. Da habe ich gedacht, ja gut, wahrscheinlich ist er nicht so vielen Pastoren begegnet. Aber oft geht es auch Christen so. Ich habe in Magdeburg, in Dresden mit Leuten gesprochen, die keine Ahnung, und es war nicht gespielt, die hatten keine Ahnung, wer Jesus ist. Ja, ich habe den Namen mal gehört. Das ist Deutschland, wir reden hier nicht von Nordkorea oder ähnlichem. Da ist kein, aber wenn Leute in das Haus kommen, in unsere Häuser kommen, dann können sie Christus begegnen. In dir. In deinem Partner. Denn gelebte Gastfreundschaft hat eine Kraft, die verändern kann. Sie kann Leute in Begegnung mit Christus hineinführen. Und ich möchte euch ein Zitat weitergeben, nachdem ich euch die Zusammenfassung hier gegeben habe. Also Gastfreundschaft als Ausdruck empfangener Verbundenheit mit Gott und seiner Gemeinde. Also eine Gastfreundschaft, die mich hineinsetzt in eine Beziehungsgeflecht. Also ich bin ja nicht ein Individuum, was losgelöst ist, sondern ich bin verbunden mit Gott und durch Gott verbunden mit euch. Dadurch habe ich ein Beziehungsgeflecht, was viele so gar nicht haben. Und Gastfreundschaft erzeugt einen Raum für Fremde und Gäste, um in Berührung mit diesem lebendigen Glauben zu kommen. Dort muss ich noch nicht mal verkündigen. Ich muss keine Predigt halten, wenn ich Gäste einlade. Sondern Gottes Kraft wirkt allein dadurch, dass er da ist. Wir beten zum Beispiel vor dem Essen. Und wir haben so eine Reihenfolge. Und jedes Mal, wenn die Freunde von meinen Jungs da sind, die Gesichter, wenn meine Jungs sich darum kloppen, Jungs kloppen sich immer, die kloppen sich auch ums Beten. Und dann ringen die und dann merkt man so ein Fragen, warum macht ihr das? Und einer fragte, warum betet ihr vor dem Essen? Und wir konnten es ihm erklären, warum wir das tun. Wir haben nichts Besonderes gemacht. Ich habe nicht ein 5-Punkte-Evangelisationskonzept mit meinen Jungs ausgearbeitet und gesagt, so Leute, wenn sie euch fragen, dann diesen Schritt zuerst und so. Nein, wir haben einfach nur Abend gegessen. Und ich möchte euch von Rosaria Butterfield erzählen. Und sie hat einmal gesagt, Christen, die Gastfreundschaft leben, sehen ihre Häuser nicht als ihr Eigen an, sondern als Geschenk Gottes, das sie zum Bau seines Königreiches bekommen haben. Sie öffnen ihre Türen und sie suchen die Unprivilegierten. Sie wissen, dass das Evangelium auch den Haustürschlüssel erreichen muss. Denn sie spricht aus Erfahrung. Rosario Butterfield ist heute eine Pastorenfrau, aber war eine Professorin an einer Hochschule in den USA, lesbisch, und hat viel über Christen und über das, was Glaube und fundamentalistische Religion mit Menschen macht, recherchiert. Und wollte ein Buch darüber schreiben und hat schon mal einen Artikel geschrieben, in dem sie komplett die Christen der Stadt zerrissen hat. So richtig zerrissen. Daraufhin bekam sie einen Anruf vom lokalen Pastor. Und der hat sich aufgeregt nach den 100 Hasskommentaren bei ihr. Nein, er hat sie eingeladen, hat gesagt, ich habe ihren Artikel gelesen und ich fand, dass sie einige Punkte echt richtig getroffen haben. Und ich würde gerne mich einfach mit ihnen unterhalten. Haben sie denn nicht Lust, zu mir zum Abendessen zu kommen? Dann hat sie einfach zum Abendessen eingeladen. Und sie dachte, ja super, besseres Interview kriege ich nicht. Da kann ich meine Fragen loswerden und für mein Buch Material sammeln. Und so kam sie zu ihm. Einmal, zweimal. Und er lud sie immer und immer und immer wieder ein. Bis sie irgendwann merkte, da ist was dran, worüber er spricht. Da ist etwas Echtes in ihm, in seiner Familie. Das ist nicht nur gespielt, das sind nicht nur Glaubenssätze, sondern da ist was Echtes. Und sie hat ihr Leben Jesus übergeben, hat sich von ihrer Freundin getrennt, hat ihren Job gekündigt, weil sie sagte, ich kann das nicht mehr unterrichten, was ihr von mir verlangt, weil sie merkte, das passt. Und es fing alles an mit einem offenen Haus und einem offenen Herzen für sie. Und darum hat sie ein Buch geschrieben, Offene Türen und offene Herzen, offene Türen, öffnen Herzen. Und ich höre es gerade auf Englisch und es ist so faszinierend, wie diese Geschichte diesen Wert von Gastfreundschaft so greifbar macht. Denn sie ist eine Gruppe von Menschen, die wir niemals erreicht hätten. Mit unserem Programm erreichen wir ganz wenig Menschen. Weil Programm gibt es wie Sand am Meer. Warum Leute heute in Gemeinde bleiben, sind Beziehungen. Weil sie plötzlich merken, da nimmt mich jemand ernst. Und das sagt sie. Er hat mich gesehen. Meine Homosexualität war nicht mein größtes Problem in der damaligen Zeit. Darum hat der Pastor nie mit mir gesprochen. Meine Gottlosigkeit war es. Und so hat er nicht mit Stellungnahmen, nicht mit irgendwelchen Arten sie versucht zu bekehren, sondern er hat einfach nur sein Haus für sie geöffnet. Und das ist ein Wert, den ich in unserer Gemeinde sehen will und nach dem ich mich sehne und ich glaube auch Gott sich sehnt. Ein Wert, in dem wir unsere Türen und unsere Herzen öffnen für Menschen, die vielleicht wie Engel von Gott gesandt sind, damit wir ihnen einfach nur Zeugnis geben können. Vielleicht merkst du innerlich Hindernisse in dir und es gibt ganz unterschiedliche Hindernisse, die dieses Gemeindeleben in Gastfreundschaft behindert. Hindernisse für Gastfreundschaft können ganz unterschiedlich sein. Ich werde heute nur zwei ansprechen. Und es wird unterschiedlichste Beispiele geben. Und vielleicht treffen die Beispiele auch nicht auf dich zu. Und vielleicht ist es ein anderes Hindernis, was dich davon abhält, dein Haus und dein Herz zu öffnen für andere Menschen. Aber ich möchte mit diesem Punkt dich darauf hinweisen und dich da ermutigen, steig in einen Prozess des Hörens und ein Prozess des Redens mit Gott ein, wo du vielleicht blockierst und diesen Wert nicht lebst, der so grundlegend zur Identität von Gemeinde dazugehört. Benjamin war eben mutig und hat erzählt, was ihn daran gehindert hat. Und das ist übrigens einer der beiden Punkte, aber da kommen wir gleich drauf. Das erste Hindernis ist versteckte Sünde und das zweite ist Selbstbezogenheit. Wie gesagt, es kann eine Variation und noch viel mehr sein. Und wenn wir über versteckte Sünde reden, dann reden wir darüber, dass wir oft als Christen einen echt schlechten Umgang mit unserer Schuld haben. Selbst wir evangelischen Christen, die sola gratia, die sola fide, also allein der Glaube, allein die Gnade, so oft gehört haben. Aber trotzdem dringt das irgendwie nicht durch. Immer wieder höre ich Sätze, ja, eigentlich müsste ich doch schon längst über diese Sünde hinweg sein. Eigentlich müsste ich doch schon viel besser sein. Und da gibt es Sünden in unserem Leben, sei es Jähzorn, sei es Unreinheit durch Pornografie oder ähnliches. Dinge, die ich mir nicht eingestehe oder nicht eingestehen will oder zumindest nicht damit umgehen kann, weil ich so enttäuscht bin, weil diese Sünde irgendwie immer wieder da ist. Also lege ich einen Mantel drüber. Und es gründet in einer falschen Theologie. Ich kann erst gastfreundlich sein, ich kann erst dienen, ich kann erst tun, wenn ich das und das erreicht habe. Das ist nicht die Theologie der Bibel. Das ist nicht der Umgang, den die Bibel mit unserer Schuld hat. Eigentlich müssten wir Christen die mutigsten Menschen der Welt sein, wenn es darum geht, mit Sünde umzugehen. Eigentlich müssten wir nicht Dinge verheimlichen, sondern den Mut haben, zu unserer Sünde zu stehen. Nicht sie offen rausblasen und ganz verletzlich machen, sondern wenn wir darauf angesprochen werden, auch dazu zu stehen. Denn wir sehen in 1. Johannes 1, Vers 8, da erinnert uns Johannes, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Verfehlung eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlung vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Das ist die Zusage, die wir haben. Aber glaubst du das? Glaubst du, dass die Vergebung Gottes reicht? Oder hast du ein Idealbild von dir, was du erst noch erreichen musst? Du bist in Scham. Und weil du Angst hast, dass vielleicht deine Sünde auffliegt, lässt du keinen zu dir kommen. Denn wenn jemand zu mir nach Hause kommt, dann sieht er auch die Dinge, die nicht so gut sind. Nicht aufgeräumt, nicht fertig renoviert sind. Nicht sauber sind. Vielleicht noch die Wäsche, die noch gefaltet werden muss, die noch im Wohnzimmer steht. Die Unordnung, die die Kinder hinterlassen haben, die sind so gut da drin. Und ich merke, wie ich mich jedes Mal dafür entschuldige. Rosaria Butterfield hat gesagt, nö, wenn Leute zu mir kommen, dann können die ruhig das sehen. Das gehört halt zu meinem Leben. Ich biete ihnen einen Kaffee an, wenn sie einen Kaffee trinken, können die auch gerne meine Wäsche falten. Aber diese Entspanntheit ist gegründet in einem tiefen Verständnis, ich bin okay, weil mir vergeben ist vor Christus. Vielleicht ist es bei dir versteckte Sünde, ein falscher Umgang, schlechter Umgang mit Schuld. Vielleicht ist es aber auch Selbstbezogenheit. Und viele Dinge, die in Selbstbezogenheit enden, sind gute Dinge, die gesund und wichtig sind. Aber wenn sie zum Fokus werden, dann können sie dazu führen, dass sie uns in uns selbst verdrehen, dass wir nur noch uns selbst im Blick haben. Darum, wenn ich jetzt diese Beispiele nehme, möchte ich dich nicht beschämen, sondern dich herausfordern, hineinzugehen und mit Gott zu sprechen. Gott, an welchen Stellen bin ich selbstbezogen? Zum Beispiel, hey, ich will einen gemütlichen Nachmittag haben. Wenn ich aber immer einen gemütlichen Nachmittag haben will und die Lieblingsserie, der Lieblingsfilm, die Lieblingsbeschäftigung wichtiger ist als Offenheit für andere Menschen, dann mündet das in Selbstbezogenheit. Es ist wichtig, mal einen freien Abend zu haben und sich dann zu entspannen. Aber meine Frau und ich haben das irgendwann gemerkt, wir haben es geliebt, samstagnachmittags Bundesliga zu gucken. Momentan ist es für uns oder für mich eher ein Trauerspiel, aber so ist es halt nach 10 Jahren. Aber wir haben das total geliebt und irgendwann haben wir gemerkt, du, ein ganzer Nachmittag ist einfach komplett weg damit. Wir haben keine Zeit, was mit den Kindern zu machen, weil die müssen dann ins Bett. Wir haben keine Zeit, uns mit Freunden zu treffen, weil wir samstags einfach Fußball gucken. Die Folge war, dass wir das Sky-Abo abgestellt haben. Jetzt würde ich gerne, aber mittlerweile braucht man ja so viele Abos, um Fußball zu gucken. Aber das war so ein Schritt, der mich herausgefordert hat, wo ich merkte, dass da bin ich selbstbezogen. Und es ist so bequem, Samstag, gerade bei so einem Wetter, drinnen zu sitzen, Fußball zu gucken, wie andere über den Rasen laufen, der schön gemäht ist und alles ist gut. Aber ich bin für mich und drehe mich nur um mich selbst. Es kann Bequemlichkeit sein. Es kann aber auch dazu führen, dass wir nur eigene Ziele verwirklichen, die mir dienen. Gemeinschaft, die mir gut tut, will ich dann nur für mich haben, statt sie zu öffnen für andere. Es fängt vielleicht dabei an, dass man heute nach dem Gottesdienst lieber zu seinen Freunden geht und mit denen Kaffee trinkt. Statt jemand Neuen, einem Fremden Liebe zu erweisen, jemand Neuen kennenzulernen. Den eigenen Hauskreis zu schließen und zu sagen, nee, da darf keiner dazukommen, weil sonst könnte die Gemeinschaft gestört werden. Ich sage nicht, dass es unbedingt Selbstbezogenheit ist. Die Frage ist, aus welcher Motivation sage ich das? Und ich habe beides erlebt. Geschützte Räume, die geschützt bleiben mussten, weil dort ein seelsorglicher Rahmen war. Aber viel zu oft habe ich eine Verschlossenheit gegenüber Neuen erlebt, weil das anstrengend ist. Und ich möchte dich der herausfordern, dich davon Gott hinterfragen zu lassen. Vielleicht ist es aber auch Selbstdarstellung. Du willst, dass dein Buffet perfekt ist. Und glaub mir, ich liebe es zu kochen und ich mag es, wenn Leute mein Essen loben. Fühlt sich einfach gut an. Vielleicht ist es bei dir so die Deko, die auf dem Punkt sein muss, wie ein Pinterest-Bild, was du gesehen hast. So, boah. Und ich merkte einmal, als ich die Leute bewirtet hatte und die gingen, dann war ich so müde und ich dachte, boah, da hast du gar keinen Bock mehr drauf. Und als ich das las und mich jetzt mit diesem Thema beschäftigte, merkte ich, wie selbstbezogen ich bin. Ich habe nicht aus Liebe zu den Menschen das beste Essen aufgefahren. Das war auch ein Grund. Sondern ich wollte Lob. Und das ist anstrengend. Weil ich mich permanent um mich selbst drehe und dadurch mich unter Druck setze, dass es perfekt sein muss, wenn die Leute kommen, denn sonst loben sie mich nicht. Und dann habe ich so riesenhohe Erwartungen und das ist wie ein Hindernis, das sich auftürmt. Es ist viel zu wichtig, dass wir diese Dinge erkennen und dann wirklich vor Gott bringen, sie bekennen und um Vergebung bitten und dann neu anfangen, damit Gastfreundschaft gelebt wird. Und große Projekte brauchen eine Checkliste. Die Leute, die auf den Mond geflogen sind, wurden gefragt, wie sie es in der Zeit, in der die Computer so groß waren wie Kühlschränke, geschafft haben, all die verschiedenen Prozedere, die sie vor sich hatten, durchzuführen. Und da sagten die, wir hatten eine Checkliste vor uns und da wurde die Aufgabe, die gerade dran war, gemacht, abgehakt, gemacht, abgehakt. Wir haben uns nicht unter Stress gesetzt, sondern wir haben einen Schritt nach dem anderen gemacht. Wenn wir heute über Gastfreundschaft reden, möchte ich nicht, dass du denkst, oh, ich bin so schlecht und das kriege ich gar nicht hin. Einen Schritt nach dem anderen. Und der erste Schritt ist, prüfe deine Motivation. Warum willst du gastfreundlich sein? Oder warum nicht? Warum willst du das nicht? Prüfe das. Warum zögerst du dein Haus und dein Herz für andere Menschen zu öffnen? Und prüfe es nicht nur vor dir, sondern prüfe es vor Gott. Identifiziere und benenne diese Hindernisse, die dich vielleicht daran hindern. Nenne sie beim Namen, bekenne sie und gehe sie an. Und dann frag Gott, wen er dir aufs Herz gelegt hat. Du musst nicht ganz Bösingfeld, Hameln, Rindeln oder aus welchem Dorf du auch kommst einladen. Jesus schickt seine Jünger raus und sagt, geht raus und die Person des Friedens, die euch begegnet, der teilt das Evangelium mit. Frage, wer die Person des Friedens ist. Also die Person, die gerade dran ist für dich. und sprich sie an. Vielleicht heute nach dem Gottesdienst, vielleicht lädst du sie zum Kaffee ein. Und dann muss das Interesse an der Person im Fokus stehen. Nicht die Perfektion des Ambientes, sondern die Person. Überlege dir Fragen, die du der Person stellen willst. Was will Gott vielleicht mit dieser Person besprechen? Was ist gerade Thema dieser Person? Was beschäftigt diese Person? Ein offenes Auge, Ohr und Herz behalten. Das hängt sehr eng mit dem oberen Thema zusammen. Und wenn man im Gespräch ist, nicht nur die eigenen Themen, nicht die eigene Agenda im Blick behalten, sondern die andere Person. Und dann kleine Schritte. Kleine Schritte auf dem Weg zum großen Ziel. Nicht jetzt schon jeden Tag der Woche verplanen, sondern kleine Schritte. Vielleicht lädst du jemanden einfach zum Kaffee und zu gekauftem Kuchen ein. Wenn du keinen Kaffee trinkst, dann kannst du auch Tee machen. Es geht darum, kleine Schritte zu gehen, um das einzuüben, auch diese Herzenshaltung. Es geht mir nicht darum, dass wir hier etwas einfach machen, ein Projekt, eine Handlung durchführen, sondern ich möchte, dass es aus einer Herzenshaltung und einem Bewusstsein der Gegenwart Gottes geschieht. Und dazu sind kleine Schritte wichtig. Und dann entwickle deinen Stil. Wenn ich Leute einlade, werde ich niemals backen. Niemals. Weil die den Kuchen nicht essen würden. Das ist der erste und wichtigste Grund. Und weil das nicht mein Ding ist. Ich selber esse nicht gerne Kuchen. Wenn ich Leute einlade, werde ich grillen oder andere Sachen machen. Aber das sind meine Sachen. Entwickle deinen Stil. Vielleicht sagst du, du weißt was, ich mache ein Feuer an, mache einen Glühwein oder Teeabend. Du hast ganz besondere Teesorten und du lädst jemanden ein. Ich mag so gefärbtes Wasser nicht so gerne. Bei mir muss es dann schon etwas stärker sein. Aber wenn Tee dein Ding ist, dann lebe diese Art der Gastfreundschaft aus. Es geht darum, dass du als Geistträger dein Haus und deinen Raum öffnest. Und dann gib und tu, was Gott dir sagt. Mach nicht mehr, als was Gott dir sagt. Mach nicht das, was dein schlechtes Gewissen dir sagt. Mach nicht das, was dein Bruder und deine Schwester dir sagen, außer es ist Gott, der durch sie redet. Merkst du, dass dafür enorm viel Zeit im Gebet und in der Prüfung erforderlich ist? Das ist nicht etwas, was wir skalieren und multiplizieren können, sondern es ist etwas, wo wir Glauben für brauchen, wo wir die Beziehung zu Christus brauchen. Und bleib dran. Nicht nur eine einmalige Sache. Rosaria Butterfield erzählt, dass sie nach und nach ihr Haus so geöffnet hat, dass im Grunde fast jeden Abend in der Woche jemand kommt. Das ist so. Und wenn jemand kommt, während sie mit den Kindern Hausaufgaben macht, dann kann die Person gerne einen Kaffee trinken, dabei sitzen, den Kindern auch helfen, dann kann sie was anderes machen. Aber das Haus ist offen. Das hat mir Angst gemacht. Und ich merke, wie mich das herausfordert, dieser Wert. Wenn ich da zu euch predige, dann predige ich als jemand, der selber darum ringt, diesen Wert in mein Leben zu etablieren. Und mir hat es dieses Wort aus Hebräer noch einmal Mut gemacht. Und das möchte ich euch am Ende auch machen. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Hey, wenn du dein Haus öffnest, wirst du vielleicht jemanden aufnehmen, den Gott nur für dich in dein Haus gesandt hat? Vielleicht wird jemand, der in dein Haus kommt, von deinem Kuchen isst, von deinem Kaffee trinkt, irgendwann mal durch Gott berührt und verändert werden. Ist es dann nicht wert, mal Zeit und Kraft in eine Person zu investieren? Ein von Gott geschickter Engel. Also Engel sind nicht immer die, die die Flügel haben und so schön pummelig auf den Michelangelo-Bildern aussehen. Engel sind gesandte Diener Gottes. Das können auch Menschen sein, die Gott zu dir schickt. Und ich merke, ich möchte offen sein dafür. Und darum lade ich euch ein, auch darauf zu antworten, was du gehört hast. Dass dieses Wort, wenn es dich berührt hat, herausgefordert hat, tiefe Wurzeln schlägt. Und dass es zum Leben kommt, dass dadurch Gemeinde auf eine neue Art und Weise lebt. Denn wir haben diesen Wert in der Gemeinde. Die Gemeinde ist riesig geworden, weil Menschen Gastfreundschaft gelebt haben. Wir haben Menschen hier, die ihre Familien geöffnet haben, um Kinder aufzunehmen. Das ist Gastfreundschaft, das ist Fremdenliebe. Da wird ein fremdes Kind in das eigene Haus mit hineingenommen. Lasst uns diese Segenspraxis neu entdecken und schauen, wo Gott dich ganz persönlich herausfordert. Gott segne dich dabei. Amen.